mal so gut klargestellt. Dabei hat er ihnen anhand der Heiligen Schriften, also unserem Alten Testament, aufgezeigt, dass dieser versprochene Retter, im Alten Testament häufig Messias genannt, dass der leiden musste und sterben. Das war das, was für die Juden so undenkbar war, dass der Messias leiden muss und sterben. Aber Paulus blieb nicht dabei, sondern er sagte, und dann ist er auch wieder auferstanden. Das gehört ja auch mit dazu. Und das ist letztlich so diese Botschaft, die auch heute entscheidend ist. Das ist das, was wir weitergeben. Jesus ist gestorben für unsere Schuld, aber dabei ist nicht geblieben, sondern er ist auferstanden, denn er ist Gott. Und wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Und jetzt wird uns hier gesagt, einige von den Juden haben sich ihm angeschlossen, haben sich überzeugen lassen, eher wenige. Und dann gab es eine andere Gruppe in dieser Synagogengemeinde, nämlich Griechen, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Also das gab es auch, Griechen, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Und von denen kamen viele zum Glauben an Jesus. 3 Wochen ungefähr hat das Ganze gedauert, oder vielleicht auch 4, also an 3 Sabbaten hat Paulus dort gesprochen und bestimmt auch unter der Woche. Und jetzt, was passierte dann? Da wurden die Juden von Eifersucht gepackt. Also jetzt nicht die Juden, die an Jesus glaubten, sondern die anderen Juden, die nicht an Jesus glaubten. Die wurden von Eifersucht gepackt. Sie holten sich ein paar Männer, die auf dem Markt herumlungerten und zu allem fähig waren, brachten mit ihrer Hilfe einen Volksauflauf zustande und versetzten die ganze Stadt in Aufregung. Mit der Volksmenge zogen sie vor das Haus Jasons und wollten Paulus und Silas herausholen, um sie vor die Volksversammlung zu stellen. Als sie die beiden dort nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder vor die Stadtobersten und riefen: Die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften und in unsere Stadt gekommen sind, in unsere Stadt gekommen. Jason hat sie in sein Haus aufgenommen. Allesamt verletzen sie die Gesetze des Kaisers und behaupten, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Mit diesen Worten versetzten sie die Volksmenge und die Stadtobersten in große Aufregung. Jason und die anderen Christen mussten eine Kaution stellen, bevor man sie wieder freiließ. Noch in der Nacht brachten die Brüder Paulus und Silas auf den Weg nach Beröa. Auch dort gingen die beiden bei der ersten Gelegenheit in die Synagoge. Und jetzt würde der Bericht weitergehen über Beröa. Man könnte jetzt viel sagen zu diesem Text. Ich möchte zu dem Text nur eins sagen und dann gucken wir uns ein paar Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief an. Nämlich das, dass ich es extrem erstaunlich finde, dass in so einer kurzen Zeit eine christliche Gemeinde in Thessalonich entstanden ist. Weil ihr habt es vielleicht noch im Kopf, gell, da hieß es, an 3 Sabbaten sprach Paulus da in der Synagoge und eben sicherlich auch dann unter der Woche hat er mit vielen Leuten gesprochen, aber das waren so 3-4 Wochen und in der Zeit ist eine Gemeinde entstanden. Und die Gemeinde ist nicht danach wieder eingegangen, sondern die hat weiter bestanden und eigentlich, finde ich, ist das unglaublich, unvorstellbar, dass sowas geschieht. Wie kommt es, dass es trotzdem geschehen ist, dass es trotzdem passiert ist? Einfach deshalb, weil bei Gott nichts unmöglich ist. Wir haben das in vielen Versen in der Bibel, unter anderem Lukas 18, und das ist so das Erste, was ich uns mitgeben möchte. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das gilt dir für deine persönliche Situation. Das gilt auch im Blick auf die Welt, im Blick auf Situationen, wo wir vielleicht die Hoffnung verloren haben. Wer so in meinem Alter oder älter ist, der hat es so miterlebt. Damals, vor 35 Jahren, da war im Herbst 89 die Zeit gekommen, wo etwas passiert ist, was sich niemand hätte vorstellen können. nämlich dass die Berliner Mauer gefallen ist und die Wiedervereinigung Deutschlands auf den Weg gebracht wurde. Und da haben viele Christen Jahre und manche Jahrzehnte dafür gebetet. Und als dieser Zeitpunkt Gottes gekommen war, da ist das geschehen, was irgendwie unglaublich war. Und vielleicht liegt da so ein Schlüssel drin. Manchmal beten wir lange für etwas und es braucht, dass wir durchhalten, bis dieser Zeitpunkt Gottes gekommen ist. Und dann geschieht Unmögliches. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, lasst uns weiter beten, zum Beispiel für Nordkorea. Ich bete schon lange, dass sich dieses Land öffnet. Und ich denke oft, das ist unmöglich, aber lasst uns weiter beten. Oder lasst uns weiter beten für die Geiseln in Israel, dass sie endlich freikommen. Oder für die Ukraine, dass dort Frieden einkehrt. Oder eben für deine persönliche Situation. Bete weiter in diesem Wissen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Wir haben es in diesem Monat auch auf unserem Kalender drauf, den wir als Gemeinde gestaltet haben. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn du den Kalender bei dir daheim stehen hast, dann soll das eine Erinnerung an dich sein in den nächsten Tagen. Ja, so ist es und deshalb beten wir weiter. Und jetzt möchte ich uns einige Verse aus dem 1. Thessalonicher Brief lesen. Den hat Paulus gar nicht so arg viel später geschrieben. Wahrscheinlich so 1,5 Jahre, nachdem er in Thessalonich war, hat er diesen Brief geschrieben. Und ich lese uns die Verse 6 bis 9 aus dem 1. Kapitel. Da schreibt er den Thessalonichern: Ihr seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit der Freude angenommen, die der Geist Gottes schenkt. So seid ihr ein Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia geworden, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen Gott zugewandt, lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Auch dazu könnte man vieles sagen. Ich möchte auf ein oder zwei Sachen eingehen, mal schauen. Das eine ist, was hier im Vers 8 steht. Von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen. Ich habe uns etwas mitgebracht, jemand von euch darf uns mal vorbringen, nämlich eine Trompete. Das ist nämlich dieses Wort, was da eigentlich so dahinter steckt bei diesem erschollen. Das ist wie so ein Trompetenklang. Also wenn, früher habe ich mal gespielt, aber schon lange nimmer, deswegen verschone ich euch jetzt damit. Aber wenn man so in diese Trompete reinbläst, da gibt es so einen richtig lauten Klang, der nicht zu überhören ist. Und genau das ist dieses Wort, dieses Erschollen. Also in irgendeiner Weise war es so, dass das niemand überhören konnte. Das Wort des Herrn, das ist letztlich die gute Nachricht von Jesus, ist von den Christen in Thessalonich ausgegangen und es haben irgendwie alle mitgekriegt. Die in Thessalonich, die drumherum Mazedonien und Achaia waren so diese Provinzen, die eigentlich heute so ganz Griechenland ausmachen. Also Riesengebiet, aber nicht nur das, sondern noch darüber hinaus. Irgendwie war es eine Gemeinde, die dafür bekannt war, dass alle die gute Botschaft von Jesus mitbekommen haben. Darf ich mal den Trompetenständer auch noch bringen? Stellen wir sie hier in die Mitte. Also die Trompete, die soll daran erinnern. Und wie cool ist das, wenn das von der Gemeinde gesagt werden kann? Hey, ihr seid eine Gemeinde, wo jeder diese gute Botschaft von Jesus mitbekommt. Weil das ist für uns als christliche Gemeinden im 21. Jahrhundert immer noch genau die gleiche Aufgabe. Ich hoffe, dass uns das einfach bewusst ist. Durch uns als christliche Gemeinden, durch uns als SV Albstadt soll genau das geschehen, nämlich, dass andere Menschen die gute Botschaft von Jesus mitbekommen. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass wir in einer Woche diesen Gottesdienst auf dem Bürgerturmplatz feiern. Weil das genauso eine solche Sache ist, wo diese gute Botschaft nach Albstadt reinkommt. Mitten im Zentrum sind wir da und lasst uns beten, dass das gutes Wetter ist, dass viele Leute da unterwegs sind und es mitkriegen. Lasst uns beten, dass genau die Richtigen auch unterwegs sind, die von Jesus schon vorbereitet sind und dass diese gute Botschaft bei den Leuten ankommt. Und gleichzeitig kann es ganz unterschiedlich aussehen, dieses Erschallen. Wenn du eine kleine Gruppe hast, von denen ich immer wieder gern erzähle, wo man einfach dazu einlädt, das Leben miteinander zu teilen und Gott besser kennenzulernen, auch das ist eine Form von dem, dass dieses Wort des Herrn erschallt, dass diese gute Botschaft von Jesus zu den Menschen kommt. Und vielleicht hast du nochmal andere Arten. Auf jeden Fall, lasst uns solche sein, lasst uns eine Gemeinde sein, die dafür steht, dass diese gute Botschaft von Jesus an die Menschen kommt. Und jetzt hatte ich eigentlich vor, hier aufzuhören, aber ich bin durch dein gutes Zeugnis dazu ermutigt, diesen weiteren Punkt doch auch noch zu sagen. Nämlich, ich habe mich gefragt, wie kam das, dass die in Thessalonich so eine Gemeinde waren, die dafür bekannt waren, für dieses Erschallen. Und ich glaube, es liegt in dem, was da am Ende von unserem kleinen Abschnitt steht, nämlich die Leute erzählen wir euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Diejenigen, die in Thessalonich zum Glauben an Jesus gekommen sind, haben sich von den Götzen abgewandt, von dem abgewandt, was ihnen irgendwie ganz wichtig war in ihrem Leben, was an erster Stelle stand. Und sie haben sich dem lebendigen und wahren Gott Jesus zugewandt. Und er stand an erster Stelle ihres Lebens ab diesem Moment. Man nennt es auch Bekehrung. Vom einen abwenden, zum anderen zuwenden. Und das haben sie getan, obwohl sie wussten, da bläst uns der Gegenwind ins Gesicht. Wir haben es vorher gehört, gell, dieser Jason, der Paulus und Silas aufgenommen hat. Er und die anderen Christen, die mussten da eine Kaution leisten, damit sie überhaupt wieder freigelassen wurden. Und auch hier erwähnt Paulus in Vers 6, dass sie schwere Anfeindungen ertragen mussten. Also, das wussten sie und das ist die Situation, die heute auch viele haben in islamischen Ländern zum Beispiel, dass sie wissen, wenn ich Ja sage zu Jesus, dann habe ich auch gleich die Anfeindungen, die Verfolgung. Aber wer dann eben trotzdem Ja sagt, für den ist es so eine bewusste Entscheidung und für den ist es so eine ganz klare Sache und es ist ein hingegebener Nachfolger an Jesus. Und vielleicht brauchen wir es manchmal auch, dass wir, ich rede jetzt so zu Leuten wie mir, die vielleicht schon seit langem an Jesus glauben, dass wir wieder ganz bewusst sagen, ich will mich abwenden von allem anderen, was so an die erste Stelle in meinem Leben rücken will und will mich wieder neu zuwenden diesem lebendigen und wahren Gott. Auch je länger, desto mehr wird mir das wichtig. Wer mit Jesus lebt, ich sage das mir genauso, wer mit Jesus lebt, für den gilt es nicht mehr zu fragen, was ist mir jetzt so wichtig, was ist mein Ziel, wie kann ich mich am besten verwirklichen, sondern zu fragen, was ist Jesus wichtig? Was ist das Ziel Jesu? Wie kann ich Jesus verwirklichen? Und ich habe so dieses Dritte genannt, es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern um Jesusverwirklichung. Wenn du so ein Nachfolger Jesu bist, dann frag danach, was ist Jesus wichtig, was sind seine Ziele und lasst uns solche Jesus-Verwirklicher sein. Und so wollen wir uns einfach so eine kurze Zeit der Stille nehmen. Und wenn du willst oder wenn dir was auf dem Herzen ist, dann kannst du es Jesus so sagen: Jesus, ich will, dass dieses und jenes nicht an der ersten Stelle in meinem Leben steht, sondern du sollst an der ersten Stelle stehen. Und bitte rede in mein Leben, damit ich sehe, was sind die Dinge, die dir wichtig sind, und es soll allein um dich gehen. Oder du kannst auch beten für unseren Gottesdienst nächste Woche am Bürgerturm oder wenn, was wir als erstes hatten, dieses, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wenn du so eine Unmöglichkeit in deinem Leben hast, dann bring's Jesus nochmal und sag's ihm, bitte mach du es möglich. Oder diese Sorgen abwerfen. Was auch immer dir wichtig ist, nütz diese Zeit des stillen Gebetes. Ich schließe dann ab mit einem Gebet von hier vorne und dann beten wir auch gemeinsam das Vaterunser. Jesus, ich danke dir für das, was du damals getan hast in Thessalonich, als in so einer kurzen Zeit Menschen zum Glauben an dich gekommen sind und daraus eine Gemeinde entstand. Und wir sehen, wie da Unmögliches möglich wurde. Und du bist heute derselbe. Ich lobe dich über dem, dass du Unmögliches möglich machen kannst. Und so bitte ich dich, dass du Großes tust in unserem persönlichen Leben. Bitte dich, dass du Großes tust in der Welt und das zu deiner Ehre. Und ganz konkret wollen wir dich bitten für diesen Gottesdienst nächste Woche. Und wir bitten dich, dass gutes Wetter ist, dass die Menschen dort unterwegs sind auf dem Bürgerturmplatz. Wir beten, dass genau die richtigen Menschen da sind und dass wir in Kontakt mit ihnen kommen können und da sich wirklich etwas tut. Und Jesus, ich bete auch für die weite Welt. Ich bete besonders heute für die Geiseln in Israel und auch für alle Entscheidungsträger dort. Du weißt, wie schwierig das ist, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich bitte dich um Weisheit, um deine Leitung. Und ich bete, dass jeder Einzelne von diesen Geiseln freikommt. Und ich bete, dass du Frieden schenkst und dass du auch Frieden schenkst. Ich bitte dich das auch für die Ukraine, wo jetzt schon lange dieser Krieg ist. Wir bitten dich, dass da ein Ende ist und dass auch da Frieden einkehrt. Mach du Unmögliches möglich, das ist dir möglich. Wir bitten dich darum zu deiner Ehre. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch unser letztes Lied zusammen singen und dabei lassen wir die Opferbeutel durch die Reihen gehen. Wir sagen einfach ein herzliches Dankeschön für das, was ihr einlegt. Es dient für die Arbeit in unserer Gemeinde. Wir finanzieren uns ja komplett durch Spenden. Vielen Dank für das, was ihr einlegt. Und bei diesem Lied. Gut, dass wir einander haben. Das leitet schon ein bisschen über zu dem, was wir nachher hören. Wir kriegen dann noch die Infos mit und auch die Infos für nächste Woche, wo wir alle brauchen. Und es ist gut, dass wir einander haben. Wir singen es miteinander.